Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Psyche verstehen. Die Geschichte um Diane Downs habe ich vorige Woche mit der Sonderfolge über die psychologischen Mechanismen von Amokläufen an Schulen unterbrochen. Heute wird sie fortgesetzt. Noch ein paar Worte zur letzten Folge. So viele Menschen dachten, wenn jemand so viel Hass in sich trägt, um viele seiner Schulkollegen und sich selbst zu erschießen, muss er das doch in seinem Elternhaus gelernt haben. Es gibt Fälle von Amokläufern, bei denen genau das zutrifft. Man hat den Eindruck, der Täter war verloren in dem Moment, in dem er geboren wurde. Doch im Falle der Klebolds war dies nicht der Fall. Ich möchte darauf hinweisen, dass man nichts verallgemeinern kann, da kein Fall dem anderen gleicht. Ja, es gibt Muster, wir haben sie in der vorigen Folge besprochen. Aber wenn die Eltern von Dylan Klebold eines nicht waren, dann lieblos. In den Monaten vor dem Shooting sahen sie gemeinsam Filme, wie zum Beispiel Die Seven Samurais von Akira Kurosawa oder Vertigo von Hitchcock. Sie gingen gemeinsam essen, sie fragten Dylan, wie es ihm geht. 2 Wochen vor der Tragödie knuddelte Sue ihren Sohn ganz fest und sagte ihm strahlend, wie sehr sie ihn liebt und wie stolz sie auf ihn ist. 3 Tage vor der Tat war er noch auf einem Fest und zeigte seiner Mutter, dass er von dem mitgebrachten Flachmann nur ganz wenig, höchstens einen Schluck getrunken habe, und sagte ihr eindringlich, dass sie ihm vertrauen könne. Eine Lehrerin sagte den Eltern, Dylan habe einen Schulaufsatz geschrieben, der voll tief schwarzer Gedanken und schlimmer Ausdrucksweise nur so gestrotzt habe. Sie zeigte den Aufsatz Dylans psychosozialen Berater, der jedoch meinte, es bestehe keinerlei Anlass für eine Therapie. Die Mutter forderte den Sohn auf, ihr den Aufsatz zu zeigen. Er hatte eine Ausrede. Sie sagte, gut, dann solle er ihn ihr eben am Abend, wenn er zurück ist, zu lesen geben. Doch am Abend hatte sie es vergessen. Sie hatte einfach diese tiefe Überzeugung, dass ihr Sohn zu nichts Bösem imstande sei und dass doch die Lehrer und der Berater das Richtige tun. Es ist wichtig zu wissen, auch wenn die Liebe noch so groß ist, das Familienleben noch so intakt scheint, eine Garantie ist es nicht. Und es müssen nicht immer missbräuchliche oder vernachlässigende Eltern im Spiel sein. Wie sagt man so schön? Werfen wir bitte nicht alle in einen Topf. Doch nun zurück zur Analyse von Diane Downs. Heute Teil 3 mit dem Untertitel Trigger. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird von Triggern gesprochen, wenn ein Auslösereiz bei uns soeben Erlebtes mit einer abgespeicherten Erinnerung verknüpft. Dieser Mechanismus des Gehirns geht auf Lernen zurück, beziehungsweise auf klassische Konditionierung. In meinem Videokurs, welcher Mitte dieses Jahres erscheinen soll, werden die Konditionierung und das Lernen genau erklärt und auch in Verbindung mit der Entstehung von Ängsten betrachtet. Im Falle solcher getriggerter, überbordender Gefühlsausbrüche eignet sich die von mir zusammengestellte Healthy Rescue Bag, welche über mein E-Shop auf meiner Webseite erhältlich ist. Sie beinhaltet verschiedene sogenannte Skills. Das sind Hilfsmittel, mit denen Betroffene solche überbordenden Zustände gezielt selbst beenden können. Natürlich ersetzen Skills keine Therapie. Sie eignen sich aber hervorragend, um im Moment noch schlimmer werdende Eskalationen zu verhindern. Im Fall von Diane Downs sind Trigger ganz besonders stark, da Schlüsselreize traumatisierte Personen oft flutartig überschwemmen können. Man spricht in diesem Fall von Traumafolgesymptomen. Diane erlebt in der Beziehung zu Nick ein permanentes Auf und Ab. Sie hat sich auf ihn fixiert. Er erklärt ihr, die Affäre beenden zu wollen, tut allerdings das Gegenteil, da er sich ihrer sexuellen Offensive nicht erwehren kann. Es kommt zu Trennungen, Versöhnungssex, Neubeginn und Diane schöpft immer wieder neue Hoffnungen, ihn doch davon überzeugen zu können, mit ihr zusammenzuziehen und seine Frau zu verlassen. Seine Frau, die längst von der Affäre weiß, schweigt und verschließt die Augen, da sie ebenfalls Angst davor hat, Nick könnte sich für die Nebenbuhlerin entscheiden. Sie will ihren Ehemann nicht verlieren. Dieser kann in seiner Ehe weder sexuelle Erfüllung noch Leidenschaft finden und kommt deswegen nicht von Diane los. Sie ist wild, aufregend und intensiv. Die beiden enthemmen sich mit Whisky und somit ist Diane das perfekte Gegenstück zu Nicks bodenständiger, vernünftiger und zurückhaltender Ehefrau. Diane ist kindlich, impulsiv, unüberlegt und tut das, wozu sie im Moment gerade Lust hat. Das wiederum fesselt Nick und er kann sich einfach nicht entscheiden. Er findet seinerseits keinen Ausweg aus seinem Dilemma, denn für ihn ist Diane wie eine Droge. Er weiß, dass sie ihm schadet, aber er kann nicht von ihr lassen. Was für ihn allerdings ein fixes Kriterium ist, ist sein fester Entschluss, keine Vaterrolle übernehmen zu wollen. Nick überlegt irgendwann tatsächlich die Scheidung, da er dem Druck, den beide Frauen auf ihn ausüben, nicht länger standhält. Außerdem verspricht ihm Diane ein großes Haus, das sie mit ihrer Tätigkeit als Leihmutter finanzieren möchte und in welchem die Kinder weit weg in entfernten Zimmern wären, sodass er von ihnen bestimmt überhaupt nichts mitbekommen würde. Diane gibt tatsächlich in einer Zeitung ein Interview über ihre angebliche Leihelternfirma, in welchem sie bewusst falsche Aussagen macht. Dies ist die Chance für Nicks Ehefrau, sich an ihr zu rächen, und sie lässt Diane auffliegen. Diane wird von der Leihmutterschaft ausgeschlossen, der fragwürdige und durchwegs auch betrügerische Plan, eine eigene solche Firma zu gründen, geht schief. Immerhin erzielen ihre romantischen und leidenschaftlichen Bemühungen bei Nick die Wirkung, dass er sich wieder und wieder mit ihr einlässt. In betrunkenem Zustand sagt er ihr sogar, dass er sich vorstellen könne, sie zu heiraten, was er am nächsten Tag, ausgenüchtert, vollkommen lächerlich findet. In vielen Details, die hier im Podcast besprochen werden, können auf die zahlreichen Tagebucheinträge von Diane zurückgegriffen werden, die den Nachforschern zur Verfügung standen. Diane nimmt Nicks Aussage allerdings für bare Münze, übt immer stärkeren Druck auf ihn aus und klammert sich an ihn. Um sich Selbstbestätigung zu holen, fragt sie ihn dieselbe Frage, die sie oft ihren Kindern stellt, wenn sie von ihnen wissen will, ob sie sie als Mutter oder ihren Vater Steve lieber haben. Sie fragt Nick, wen er mehr liebt, sie oder seine Frau. Dass er seine Frau mehr lieben könnte, ist Dianes tief sitzende Angst. Nick kann sich trotz all der Leidenschaft nicht vorstellen, ein gemeinsames Leben mit Diane und vor allem ihren Kindern aufzubauen und sagt, dass er seine Frau mehr liebe. Diane reagiert mit einem gewaltigen Tobsuchtsanfall. Bewahrheiten sich doch in dieser Aussage ihre allerschlimmsten Befürchtungen. Sie dreht regelrecht durch, dass sie sich in dem Moment wieder vollkommen wertlos und ungeliebt fühlt. Dieser unendliche Schmerz führt dazu, dass sie sich tatsächlich von der Poststelle versetzen lässt und vorhat, wieder zu ihren Eltern zurückzuziehen. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass bei extremen emotionalen Schmerz dieselben Gehirnareale aktiviert werden wie bei physischem Schmerz. Dies wurde wissenschaftlich mittels bildgebender Verfahren untersucht und bestätigt. Von Nick dermaßen abgelehnt zu werden, löst bei Diane gefühlsmäßigen Schmerz aus, der gleichzusetzen ist mit einem Stich durch ihr Herz. Die Situation triggert ihre Erlebnisse aus ihrer Kindheit, in der ihr das Gefühl vermittelt wurde, wertlos und ungeliebt zu sein. Sie wurde missbraucht, weggeworfen, ausgegrenzt und verspottet. Mit Nicks Aussage, der den höchsten Stellenwert in ihrem Leben hat, holte all diese Empfindungen mit einem Schlag wieder hervor. Diane wollte mit ihm die perfekte, reine und symbiotische Liebe leben und erfährt nun vollkommen entwertende Ablehnung. Sie schleudert all ihre Wut über ihren zerplatzten Traum gegen Nick, der daraufhin zu seiner Frau zurückkehrt. Diane ruft ihn die ganze Nacht lang an, was er jedoch ignoriert. Die Wogen glätten sich, Nick erfährt von Dianes Versetzung und nähert sich ihr daraufhin wieder. Es tut ihm leid, sie zu verlieren. Sie lieben sich leidenschaftlich und ihre Beziehung wird plötzlich so wunderschön wie noch nie. Dies funktioniert deshalb, weil Nick von Dianes Abreise weiß und sich daher nicht mehr beengt und drangsaliert fühlt. Er bittet Diane sogar, die geplante Versetzung rückgängig zu machen, legt ihr seine Goldkette um den Hals und sagt, du bist Nicks Frau, zu ihr. Diane möchte, dass dieser Augenblick niemals endet. Allerdings ist für die Poststelle die Versetzung fix und kann nicht mehr revidiert werden. Diane übersiedelt und denkt, dass nun alles gut werden würde, da Nick seine Frau verlassen werde und zu ihr nachkommen werde. Dieser jedoch geht in sich und erkennt, dass er, wenn er nicht unter Dianes permanentem Einfluss, ihren Überredungskünsten und ihrer offensiven Verführung steht, Abstand von ihr gewinnt. Er fühlt sich erleichtert und man könnte hier das Sprichwort anwenden, aus den Augen, aus dem Sinn. Kaum ist er nicht mehr Dianes Druck ausgesetzt, lernt er die Ruhe und die Sicherheit, die ihm seine Ehe bietet, wieder zu schätzen. Diane überhäuft ihn zwar mit Liebeskarten, erzählt jedem in ihrem neuen Umfeld von ihm als ihrem Freund, der bald zu ihr ziehen werde, und ruft ihn an, aber Nick ist ihr gegenüber distanziert. Von der Ferne kann Diane keine Wirkung mehr auf ihn ausüben. Diese hat in der Zwischenzeit etliche Affären in ihrer neuen Poststelle, um sich die Bestätigung zu holen, doch geliebt zu werden. Ein loser One-Night-Stand bedeutet für sie, dass sie der jeweilige Mann liebe. Sie ist der fixen Idee verfallen, dass ihr Wohlbefinden einzig und allein von der Existenz und Zuwendung eines anderen Menschen abhängt. Sie sehnt sich nach absoluter Hingabe an einen einzigen Menschen. Gleichzeitig empfindet sie dies als Bedrohung, da ja eben ihre ganze Existenz daran hängt. So wie sie Nick liebt, bereitet ihr seine Zurückweisung unendliche Schmerzen. Es ist ein Drahtseilakt zwischen Hingabe und Abwehr der Bedrohung, welche von der Hingabe ausgeht. Deshalb ist sie selbst nicht treu. Die Affären sollen sie davor bewahren, vollkommen in die Hingabe zu dem einen Menschen hineinzukippen. Jedenfalls macht Nick per Telefon mit ihr Schluss, was sie schlichtweg nicht fassen kann. Sie kann sich dieser Realität nicht stellen. Sie denkt, dies nicht überleben zu können. Sie spricht die Goldkette an. Sie schickt ihm ein Paket mit roten Rosen, welches er nicht annimmt. Als die vertrockneten Rosen an sie retourniert werden, kann sie ihren Anblick nicht ertragen. Nick bricht den Kontakt vollends ab. Sie redet telefonisch auf seine Arbeitskollegen ein. Sie kann es einfach nicht begreifen, wie Nick zu seiner langweiligen Frau zurückgehen konnte, die ihm doch niemals das bieten könne, was sie ihm zu bieten hat, und sie versteht nicht, warum er sie nicht vermisst. Sie kann die Trennung nicht akzeptieren und redet sich ein, dass Nick schon noch draufkommen werde, wie wichtig sie für ihn ist. Sie fliegt zu ihm zurück und steht plötzlich vor ihm. Nick ist entsetzt, er möchte einfach nur seine Ruhe von ihr. Sie denkt, er habe sich schon so oft getrennt und sie habe ihn doch immer wieder herumgekriegt. Er jedoch will definitiv nichts mehr von ihr. Er findet sie einfach nur noch anstrengend. Der Zauber ist verflogen. Nach einer schroffen Abfuhr reist Diane zutiefst enttäuscht zurück. Sie kann all dies schlichtweg nicht verkraften. Sie kann es nicht glauben. Und je mehr sie nachdenkt, was wohl schiefgelaufen war, umso mehr hallen seine Worte in ihrem Kopf, er wolle nun mal kein Daddy sein. Diane kann auf kein unterstützendes Umfeld zurückgreifen. Das sind ihre Eltern, ihre Kinder, die sie nur als Mühsal empfindet, oberflächliche Arbeitskollegen und gelegentlich eine Affäre mit dem einen oder anderen Mann, der sie zwar für ein Abenteuer in Erwägung zieht, niemals jedoch für eine ernsthafte Partnerschaft. In den folgenden Wochen durchlebt Diane jene von Kurt Lewin dargestellte Kurve, an dessen Tiefpunkt das sogenannte Tal der Tränen liegt. Ich habe zu den einzelnen Phasen einen Newsletter sowie einen Blog-Eintrag auf meiner Website erstellt. Bei Interesse suchen Sie ihn im Blog doch bitte nach dem Tal der Tränen. Meine Webpage lautet www.u-systkon.at. Diane steigert sich in die Verleugnung der Trennung, betäubt ihren Schmerz mit Alkohol und Gras, schreibt immer wieder in ihr Tagebuch, wie sehr sie ihn liebe und sich nach ihm sehne. Sie kontaktiert Nick nicht mehr, um die Verleugnung aufrechterhalten zu können. Denn wenn sie ihn nicht kontaktiert, dann kann er sie auch nicht zurückweisen. Sie versucht, sich selbst aus der Misere zu ziehen, indem sie an ihrem beruflichen Aufstieg denkt, findet aber keinen Weg, dies umzusetzen. Und erkennt schließlich, dass es ihr nichts bringt, sich einzureden, dass sich Nick schon noch für sie entscheiden werde. Ihre Verdrängungsmechanismen brechen zusammen, wie ein Kartenhaus, und sie geht über in den Kampfmodus. Es muss ihr einfach gelingen, ihn für sich zurückzugewinnen. Es kann nicht sein, dass er seine unattraktive und fade Frau ihr vorzieht. Es kann nur den einen und einzigen Grund geben, warum er sie nicht will, und das ist die Existenz ihrer Kinder. Es kann nicht an ihr liegen. Es kann nur daran liegen, dass er, wie er ja so oft genug betont hat, keine Vaterrolle übernehmen würde. Diane ist sich sicher, dass sich Nick hundertprozentig für sie entscheiden würde, wenn da nicht ihre Kinder wären. Kurz überlegt sie, die Kinder deren Vater zu überlassen, verwirft diesen Gedanken jedoch sofort, da es doch sie war, die die Kinder geboren hatte, um eine Wandersliebe zu erschaffen. Wieso sollte sie es zulassen, dass die Kinder ihren Vater, gegen dessen Enttäuschungen sie die Wand ja erst kreieren musste, nun lieber hätten als sie? Würden die Kinder ihren Vater mehr lieben, wäre das eine unerträgliche Abwertung ihr gegenüber. Vollkommen inakzeptabel. Diane denkt an ihr abgetriebenes Kind und malt sich aus, wie gut es diesem doch im Himmel geht, da es all diese Schmerzen nicht erleben muss, denen sie ausgesetzt ist. Sie denkt, dass ihre drei Kinder sowieso kein schönes Leben haben werden, da sie ja auch geschädigt sein müssen durch das komplette Chaos ihres jungen Daseins. Immer mehr manifestiert sich die Idee in Diane, dass es ihren Kindern am besten gehen würde, wären sie doch bei Carrie, ihrem nie geborenen Kind. Diane ist nun in einer sehr depressiven und angespannten Phase. Sie nimmt Dinge selektiv wahr und stellt sie in Relation zu anderen Dingen. Ihre Gedanken sind irrational und ihr wird klar, dass die drei Kinder einfach nicht ausreichten, um diese erträumte Wand aus Liebe zu schaffen. Sie redet sich ein, dass ihre Kinder auch niemals glücklich werden können, so wie sie, und dass sie ihnen all diesen Schmerz, den sie empfindet, ersparen möchte. Tatsächlich wacht sie in der Früh mit qualvollem Schmerz auf und schläft abends mit qualvollem Schmerz ein. Ihre Tagebucheintragungen verändern sich nun. Sie schreibt, wie sehr sie sich bemühe, eine gute Mutter zu sein, was sie nicht alles mit den Kindern unternehmen würde, und kauft eine Figur eines Einhorns, in welche sie das Datum des kommenden Freitags des 13. sowie die Namen ihrer drei Kinder eingravieren lässt. Christy, Gerald und Danny, ich liebe euch. Mom, 13. Mai 1983. An jenem Freitag, dem 13., unternimmt Diane einen Ausflug mit ihren Kindern. Es könnte ein idyllischer, perfekter Familientag sein. Ein Abschiedstag. Doch sie findet nicht den richtigen Moment, um ihr Vorhaben umzusetzen. Der Tag der Inschrift geht vorüber und Diane versucht in Folge tatsächlich die gute Mutter zu sein, die sie in ihrem Tagebuch beschreibt. Allerdings, es gelingt ihr einfach nicht, nicht an Nick zu denken. Ohne ihn ist all dies nichts wert, was sie mit ihren Kindern hat. Was auch immer sie tut, die verzehrende Sehnsucht nach ihm und der Schmerz scheinen sie umzubringen. Obwohl ihr die Kinder kleine Geschenke machen, ihr zeigen, dass sie sie lieb haben, sehnt sich Diane ausschließlich nach der einen perfekten Liebe, die sie ein für allemal von allem Schmerz erlösen soll. Diese Liebe kann nur von Nick kommen, Alles andere ist für sie sinnlos. Sie kann nicht schlafen, sie kann an nichts anderes mehr denken. Sie ist sich sicher, dass sie all diesen Schmerz nur deshalb fühlt, weil Nick nicht bei ihr ist. Und dieser ist nicht bei ihr, weil er eben kein Daddy sein wolle. Sie will seine Nähe und steigert sich tiefer und tiefer in all die Erinnerungen an ihn hinein. Sie ist sich sicher, diese Qualen nicht länger verkraften zu können. Sie ist leer und taub vor Schmerz und sie sagt sich, dass dies für ihre Kinder gar nicht gut sein könne, so eine Mutter zu haben. Tatsächlich meint sie, dass es für sie selbst nicht gut ist. Sie kann nur Gefühle für sich selbst empfinden, weder für ihre Kinder noch für sonst irgendjemanden auf der Welt. Alle Emotionen, die sie hat, drehen sich um sie selbst. Der emotionale Schmerz, die Ohnmacht, einfach nichts dagegen tun zu können, dass sich Nick ihr entzogen hat, triggern wiederum ihre Gefühle aus der Kindheit. Die Hilflosigkeit, sich nach der Liebe des Vaters zu sehnen, der sie ablehnt, dann, als sie zur Frau heranwächst, seine Meinung ändert und sie für seine Zuwendung teuer bezahlen muss, all dies kommt wieder hoch. Die früheren und die aktuellen Gefühle verschwimmen. Alle gescheiterten Hoffnungen multiplizieren sich zu einem riesigen Gefühl des Kontrollverlusts und der Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit, gefolgt von Aggressivität und Kampfgeist. Sie will und kann Nick nicht aufgeben und sie kennt die Lösung. Sie wird ihre Kinder an einen schönen Ort schicken, einen Ort, an dem es ihnen besser geht als hier in dieser grauenvollen, enttäuschenden Welt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich werde davon absehen, den Hergang der nun folgenden Tat, der zu dem Zeitpunkt 27-jährigen Diane Downs zu schildern. Sie plante ihr Vorhaben detailliert und es gibt Aufzeichnungen, in welchen man das Geschehen nachlesen kann. Ich überspringe diesen Teil der Biografie und der Beschreibung ihres Innenlebens absichtlich. Als Diane Downs wildschreiend in einem Krankenhaus ankommt und behauptet, ein fremder Mann hätte auf ihre Kinder geschossen, ist Jerry Lynn, 7 Jahre, bereits tot und Christy, 8 Jahre und Danny, 3 Jahre, mehr tot als lebendig. Die Ärzte können die beiden Kinder retten, aber Christy erleidet einen Schlaganfall und Danny wird für sein ganzes Leben lang gelähmt bleiben. Dianes Verhalten in dem Spital und auch danach ist unangemessen und auffallend merkwürdig. All diese Einzelheiten möchte ich weder in dieser noch in einer folgenden Episode näher beleuchten. Es ging in dieser Folge darum, Auslösereize, sogenannte Trigger, anhand einer Person aus der Kriminalgeschichte zu erklären. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Episode kommende Woche. Sollten Sie daran Interesse haben, meinen wöchentlichen Newsletter mit vielen Tipps rund um das Thema psychisches Wohlbefinden zu erhalten, können Sie diesen gleich auf der Startseite meiner Website bestellen, die Sie am Deckblatt des Podcasts finden. Herzliche Grüße, Ute Mürwald-Bachner. Das Arbeiten mit einem professionellen Berater kann hilfreich sein, um negative Gedankenmuster und Selbstzweifel zu identifizieren und zu ändern. Kognitive Umstrukturierung kann helfen, die Perspektive zu verändern und gesündere Denkmuster zu entwickeln. Aus diesem Grund habe ich eine Vielzahl an Materialien in Form von Video-Workshops, Kartendecks und psychologischen Testdesigns entwickelt, um mögliche Gefahren für die Psyche rechtzeitig zu erkennen und ihnen sinnvoll entgegenwirken zu können. In meiner Praxis arbeite ich viel mit Figuren und Zeitlinien, sodass ihnen spielerisch und anschaulich die Augen für neue Perspektiven geöffnet werden. Denn oft sieht man die Dinge einfach nicht, solange man selbst involviert ist. Ich leite sie zu einem erhellenden Blick von außen an. Eine Usyscon-Beratung kann Ihnen demnach helfen, die emotionalen Wunden zu heilen und gesunde Denk- und Verhaltensmuster zu entwickeln. Die Unterstützung in meiner Praxis, ob nun online oder live, bietet einen sicheren Raum zur Verarbeitung Ihrer Erlebnisse und zur Wiederherstellung des Selbstwertgefühls.